Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die Predigt heute steht im Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 13 und 14. Das sind die Taufverse, die Simon und Mona für die kleine Wiebke ausgesucht haben. Kolosser, Kapitel 1, die Verse 13 und 14, hören Gottes lebendiges Wort. Er, also Gott der Vater, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es ist gut 60 Jahre her, am 17. August 1962, verblutete der 18-jährige Peter Fechtner mitten in Berlin. Was war passiert? Ja, seit ziemlich genau einem Jahr teilte damals eine Mauer die Stadt. Der Ostteil gehörte zur DDR, der Westteil zur Bundesrepublik. Und so wie es eine Mauer quer durch Deutschland gab, gab es auch eine Mauer quer durch Berlin. Peter Fechtner ist im Ostteil der Stadt aufgewachsen, aber irgendwie gefällt ihm das Leben dort nicht. Viel lieber würde er im Westen leben. Aus seiner Sicht war dort alles besser. Und gemeinsam mit einem Freund hat er geplant, jetzt über die Mauer zu klettern. Das war ein riskantes Manöver. Mitten in Berlin wollte er auf die Mauer zulaufen und drüber steigen. Eines Tages, an diesem 17. August, sind sie das Projekt angegangen. Ein Freund von ihm und er liefen auf die Mauer zu. Der Freund war nun ein paar Meter vor ihm. Und war auch erfolgreich. Er schaffte es auf die Mauer und auf der anderen Seite wieder runter. Aber als Peter Fechtner selbst gerade oben auf der Mauer ankam, wurde er von mehreren Kugeln der ostdeutschen Grenzsoldaten getroffen. Er fiel zurück auf Ostberliner Gebiet, in den sogenannten Todesstreifen, und lag tatsächlich dort mehrere Stunden, bevor dann irgendwann Polizisten ihn in ein Krankenhaus gebracht haben. Dort ist er dann wenige Stunden später gestorben. Was hat Peter Fechtner dazu bewogen, dieses unfassbare Risiko einzugehen, für das er nachher mit seinem Leben bezahlt hat? Er hat gesehen, auf deutschem Boden gibt es zwei Länder. Und aus seiner Sicht ein schlechtes und ein gutes. Und dabei hat er festgestellt, ich wachse eben in dem Land oder in dem Teil auf, der schlechter ist. Und sein Frust darüber war so groß, dass er bereit war, sein Leben zu riskieren, um vom Schlechten und das aus seiner Sicht gute Land zu kommen. Warum erzähle ich diese Geschichte? Gottes Wort spricht hier in diesen beiden Versen ebenfalls von zwei Ländern. Ja, oder im biblischen Sprachgebrauch von zwei Königreichen oder zwei Herrschaften. Einem Guten und einem Schlechten. Und nicht nur das, Gottes Wort spricht hier auch darum, dass es in unserem Leben darum geht, dass wir im guten Königreich leben. Ja, welche beiden Königreiche sind das? Das eine Königreich bezeichnet Paulus hier in Vers 13 als die Herrschaft der Finsternis. Und es ist ziemlich klar, Finsternis ist eine Metapher, ist ein Bild für was Schlechtes. Und auf der anderen Seite ist das Königreich von Jesus. Paulus nennt es hier am Ende von Vers 13 das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und dieses Wort Liebe, das macht ja schon deutlich, in diesem Königreich will man leben. Zwei Königreiche und das Problem ist, von Natur aus ist jeder Mensch Teil des schlechten Königreichs, ausnahmslos jeder. Auch die kleine Wiebke, wenn sie so ganz unschuldig aussieht. Gottes Wort macht klar, wir sind von Natur aus alle Teil dieses Königreichs. Und deswegen müssen wir auch alle eine Mauer überwinden. Nicht die Berliner Mauer, sondern eine Mauer zwischen diesen beiden Königreichen, von denen wir hier in Gottes Wort lesen. Aber anders als Peter Fechtner und sein Freund müssen wir nicht selbst drüber klettern, sondern wir werden drüber getragen. Vers 13. Er, also Gott der Vater, hat uns errettet und er hat uns versetzt in ein anderes Königreich, in das Reich seines geliebten Sohnes. Und wie diese Rettungsaktion unseres himmlischen Vaters aussieht, das wollen wir uns heute in Gottes Wort anschauen, in dieser Predigt unter dem Thema Der Vater hat dich errettet. Der Vater hat dich errettet. Wir wollen dazu drei Fragen uns anschauen. Erstens, woraus? Antwort aus der Finsternis ohne Jesus. Zweitens, wohin? in das Königreich von Jesus und drittens, wodurch? Durch die Erlösung in Jesus. Der Vater hat dich errettet aus der Finsternis ohne Jesus in das Königreich von Jesus und durch die Erlösung in Jesus. Ja, wenn ich dich jetzt fragen würde, wer ist dein Retter? Was wäre dann deine Antwort? Ich denke, die meisten würden sagen, Jesus ist mein Retter und das ist völlig zu Recht. Der Name Jesus bedeutet ja nichts anderes als Retter. Deswegen sollten ja Maria und Josef ihr Baby auch Jesus nennen, weil Jesus uns rettet. Von den drei Personen des dreieinigen Gottes wird vor allem Jesus die Rettung zugeschrieben. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall den Fehler machen, so die drei Personen unseres dreieinigen Gottes gegeneinander auszuspielen. Es gibt leider einige Christen, die stellen sich Gott so ein bisschen vor wie ein nicht besonders gut funktionierendes Ehepaar. Ja, da ist der strenge und ungnädige Vater und auf der anderen Seite die nette, nahbare, aber irgendwie auch inkonsequente Mutter. Und immer, wenn die Kinder irgendwas anstellen, dann will der Vater, dass es dafür eine Konsequenz gibt, eine Strafe. Aber die Mutter fleht ihn dann an, dass er doch bitte Gnade vor Recht ergehen lässt. Und manchmal setzt er sich dann durch und manchmal sie. Aber irgendwie leidet das ganze Familienleben darunter. Ja, das Miteinander der Eltern wird immer mehr zu einem Gegeneinander. Und die Kinder, die wissen nicht, woran sie sind. Sie lernen es, die Eltern gegeneinander auszuspielen. Ja, für eine Familie ist so etwas tragisch. Der Punkt hier ist, viele Christen haben so oder so ein ähnliches Bild über Gott. Da ist der strenge Richtervater und der liebe Rettersohn. Und die machen so eine Art Tauziehen miteinander. Ja, oft kommt dazu das, was ich letzten Sonntag in der Predigt erwähnt habe, nämlich dieses Bild, dass man das Alte gegen das Neue Testament ausspielt. Ja, im Alten Testament geht es vor allem eben um den strengen Richter Gott, den Vater. Und im Neuen Testament dann um den Retter Gott, also den Sohn. Und die beiden sind dann eben in so einem ständigen Tauziehen miteinander. Wer denn jetzt gewinnt? Und dementsprechend gibt es dann halt entweder Gericht oder Rettung. Ich will es kurz machen. So ein Gottesbild ist völlig an der Bibel vorbei, völlig unbiblisch. Wie gesagt, die Rettung wird vor allem dem Sohn, also Jesus, zugeschrieben. Deswegen heißt er ja Jesus. Aber das Projekt Rettung ist ein Projekt aller drei Personen. Ja, schon allein deswegen, weil die Bibel ganz klar sagt, die drei Personen unseres dreieinigen Gottes können gar nicht unterschiedlicher Meinung sein. Der Vater ist auch nicht gerechter oder heiliger als der Sohn und der Sohn ist nicht irgendwie mehr Liebe als der Vater. Wenn das so wäre, dann wäre es nicht ein Gott in drei Personen, sondern dann wären es drei Götter. Aber auch darüber hinaus sagt die Bibel ganz klar, die Rettung der Menschen ist etwas, was der dreieine Gott tut. Wir haben eben Epheser Kapitel 1 gelesen. Vielleicht wird das nirgends in der Bibel so deutlich wie in diesem Kapitel. Der Vater plant die Rettung. Der Sohn führt sie in dieser Welt, also in Raum und Zeit aus. Und der Heilige Geist wendet sie dann auf dein Herz an. Er versiegelt dich damit, sagt Paulus in Epheser 1. Und auch Johannes schreibt ja nicht, so sehr hat Jesus die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Nein, sondern so sehr hat Gott, also der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, also Jesus, in diese Welt gesandt hat. Warum betone ich das so ausdrücklich und ausführlich? Weil auch unser Predigtabschnitt hier so losgeht. Vers 13, er hat uns errettet. Und die Frage ist, wer ist dieser er? Denn spontan könnte man erstmal denken, wenn man davon liest, dass jemand uns errettet hat, na, Jesus. Aber das geht aus zwei Gründen nicht. Später im Vers ist von seinem Sohn die Rede. Der er, ganz am Anfang des Verses, kann also nicht Jesus sein. Und um alle Zweifel zu zerstreuen, hilft uns ein Blick in den Vers vorher, in Vers 12. Da wird der Vater ausdrücklich genannt als der, der handelt. Und dann ist klar, der er in Vers 13 ist niemand anders als der Vater. Ja, der ganze Rettungsplan war seine Idee. Und die erste Frage, die dabei unser Abschnitt beantwortet, ist die Frage, woraus uns der Vater errettet hat. Erstens, woraus hat der Vater dich errettet? Antwort, aus der Finsternis ohne Jesus. Ja, das rechte Königreich, von dem ich schon gesprochen habe, das wird hier Herrschaft der Finsternis genannt. Für jeden, der an Jesus glaubt, liegt dieses Land hinter uns. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir mal kurz innehalten und uns fragen, was ist das denn eigentlich für ein Land? Das hat zwei Gründe. Erstens, wir sollten uns fragen, was liegt da hinter uns? Und wo kommst du her? Und zweitens, was ist das für ein Land, in dem viele Menschen unterwegs sind, die um uns herum leben? Gottes Wort macht hier zwei Dinge über dieses Königreich deutlich. Er sagt, es ist sehr stark und er sagt, es ist sehr trostlos. Ja, die Stärke wird durch das Wort Herrschaft zum Ausdruck gebracht und die Trostlosigkeit wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass es eine Herrschaft der Finsternis ist. Das Wort Herrschaft kann man auch mit Macht oder Vollmacht übersetzen oder sogar Autorität. Es wird in der Bibel interessanterweise sowohl für Gott gebraucht, als auch für den Teufel. Vielleicht neigst du ja manchmal so zu dem Gedanken, naja, Menschen, die Gott nicht kennen, die sind irgendwie neutral. Die gehören nicht zu Gott, aber sie sind auch nicht wirklich gegen ihn. Aber die Bibel sagt, nein, jeder Mensch steht unter der Herrschaft von jemandem. Entweder du gehörst zum Königreich von Jesus oder du gehörst zum Königreich der Finsternis. Es gibt nichts dazwischen. Hier deutet Paulus es nur kurz an, aber zum Beispiel in Epheser Kapitel 2 beschreibt er diese Herrschaft der Finsternis einmal sehr eindrücklich. Ich lese mal die ersten drei Verse von Epheser 2. Da sagt er auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Paulus spricht hier davon, dass Menschen, die zu dieser Herrschaftsbereich der Finsternis gehören, tot sind, geistlich tot. Sie folgen dem Fürsten, der die Herrschaft in der Luft hat. Das ist ein Ausdruck, der den Teufel beschreibt. Und dieses Wort für Herrschaft hier in Epheser 2, diese Herrschaft des Fürsten, der in der Luft herrscht, das ist genau das Gleiche wie in unserem Predigtabschnitt, Herrschaft der Finsternis. Ja, dieses Königreich der Finsternis, das versucht dich festzuhalten. Und deswegen brauchst du auch nicht einfach nur einen Trainer, der dich irgendwie trainiert, da wieder rauszukommen. Sondern du brauchst einen Retter, der dich da tatsächlich rausrettet. Und die Herrschaft, die hier beschrieben wird, die wird als finster beschrieben, als völlig finster. Und es ist klar, sich wörtlich gemeint, in dem Sinn, dass da immer dunkel ist, sondern es ist ein Bild. Wenn du heute zum Beispiel den Fernseher anschaltest und dann steht da so ein Wirtschaftsexperte und soll dir erklären, wie die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit dieser Tage ziemlich hoch, dass er sowas sagen wird wie, um die wirtschaftliche Lage in Deutschland sieht es zurzeit ziemlich düster aus. Düster oder finster. Ja, Finsternis ist ein bekanntes Bild, wahrscheinlich in allen Kulturen, für schlecht. Und die Frage ist, warum ist dieses Königreich so finster? Und im Kern lautet die Antwort, weil es keine Antworten hat auf die wirklich großen Fragen, auf die wirklich wichtigen Fragen in deinem Leben. Ja, welche Lösung gibt es für meine Schuld? Welche Antwort gibt es auf alles Unrecht, was wir in dieser Welt erleben? Welchen Sinn hat dieses Leben überhaupt? Was kommt nach dem Tod? Dann nehmen wir gerade mal die letzte Frage. Was kommt nach dem Tod? Ich bin letzte Woche im Internet auf ein Meme gestoßen, also so ein Bild im Internet mit so einem Text. Und da stand da drauf, eines Tages wirst du sterben. Das stimmt. Aber an allen anderen Tagen nicht. Toller Trost, oder? Und dann ist mir die Tragik aufgegangen. Mehr hat das Königreich der Finsternis auch nicht zu bieten, als Antwort auf die ultimativen Fragen. Zugegeben, nicht jeder Mensch stellt sich diese Fragen, aber viele Menschen stellen sich zumindest einige dieser Fragen. Und jeder Mensch sollte sich diese Fragen stellen. Und die Herrschaft der Finsternis bleibt vor allem deshalb so finster, weil sie keine Antworten auf diese Fragen bietet. Ja, die Antwortversuche gehen dann irgendwie so. Ja, für deine Schuld zum Beispiel musst du entweder selbst gerade stehen oder es gibt einfach keine Gerechtigkeit. Nach dem Tod ist einfach alles aus. Der Sinn des Lebens. Ja, den musst du dir irgendwie selbst schaffen, selbst suchen, selbst zusammenbauen. Und nach dem Tod kommt entweder das große Nichts oder das große Fragezeichen. Keine wirklichen Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Deswegen Herrschaft der Finsternis. Und lass mich dir eine Frage stellen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Ist dir eigentlich wirklich klar, woraus Gott dich da gerettet hat? Gerade wenn es dir wie mir geht. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und irgendwie kenne ich das schon immer. Ich beobachte das manchmal in einem anderen Sinn bei meinen Kindern. Meine Kinder können sich den ganzen Tag gefühlt zwischen 328 Spielsachen aussuchen, womit sie spielen können. Und trotzdem streiten sie sich häufig um das eine dieser Spielsachen oder ihnen ist trotzdem langweilig. Sie sind dann unzufrieden oder undankbar. Und manchmal frage ich mich, wäre das vielleicht anders, wenn sie die ersten paar Jahre ihres Lebens vielleicht gar keine Spielsachen gehabt hätten? Wenn dieser Überfluss einfach mal nicht vorhanden gewesen wäre? Gerade wenn wir an etwas gewohnt sind oder uns an etwas gewöhnt haben, dann nehmen wir es oft für viel zu selbstverständlich. Und deswegen ist hier der Punkt, erinnere dich immer wieder daran, wo du herkommst. Wie dunkel das Königreich war, aus dem Gott dich rausgerettet hat. Und um diese Rettung besser zu verstehen, möchte ich auf das Bild zurückkommen von der gescheiterten Flucht aus der DDR. Ja, für Peter Fechtner war die DDR Finsternis. Er hat dort keine Hoffnung mehr gesehen. Aber gleichzeitig war nicht nur Finsternis da, sondern es war auch diese Herrschaft da, die ihn festhalten wollte. Sie wollte ihn in diesem System der Finsternis festhalten. Deswegen gab es die Mauer, deswegen die Schüsse. Die Mauer dieser unsichtbaren Herrschaft der Finsternis, über die es hier in Gottes Wort geht, sie ist zwar unsichtbar, aber sie ist viel höher, als die Berliner Mauer es je gewesen ist. Sie ist absolut unüberwindbar. Und deswegen wird auch kein Fluchtversuch glücken. Und deswegen, ich habe es schon gesagt, wird Gott hier auch nicht dargestellt als jemand, der uns Anleitung gibt, wie wir fliehen können. Oder der eben daneben steht und uns anfeuert. Oder der die Wächter ablenkt. Wie gesagt, Gott ist nicht dein Trainer. Nein, Gott ist viel mehr als das. Gott ist der, der dich gerettet hat. Er hat dich über die unsichtbare Mauer drüber gehoben und hat dich in ein anderes Königreich gebracht. Nochmal Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich, in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Wohin hat der Vater dich errettet? In das Königreich von Jesus. Gott wird uns hier beschrieben als jemand, der uns rettet, indem er uns versetzt. Ja, von einer Herrschaft in die andere, von einem Königreich in ein anderes. Und dieses Wort, was hier steht für versetzen, das meint tatsächlich genau das. Etwas von einem Ort zum anderen versetzen. Ja, wie wenn man heute zum Beispiel so einen großen Felsen im Garten von einem Ort an den anderen versetzt oder einen Baum oder sowas. Ja, vielleicht kennt ihr das, wo Paulus mal sagt, wenn ich Glauben hätte, der Berge versetzen könnte. Dieses Wort für versetzen ist genau dasselbe. Berge versetzen, es ist genau das gleiche Wort, was hier beschreibt, was Gott tut, wenn er einen Menschen rettet. Ja, er transportiert oder transplantiert einen Menschen von A nach B, von der einen Herrschaft in die andere. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist dieses neue Königreich für ein Königreich? Gottes Wort beschreibt es hier als Königreich des Sohnes seiner Liebe. Mit diesem Sohn ist natürlich Jesus gemeint. Er ist der König dieses Königreichs. Wo kommt dieses Königreich eigentlich her? Ja, gehen wir mal ganz kurz in der Geschichte der Bibel zurück, ganz an den Anfang. Gerade haben Adam und Eva von dem verbotenen Baum gegessen. Und damit haben sie für sich und alle ihre Nachkommen diese Herrschaft der Finsternis begründet. Aber Gott wollte das nicht so stehen lassen. Er war auch nicht gewillt, die Menschen einfach zu vernichten und dann vielleicht mit einer neuen Menschheit oder einem neuen Geschöpf oder einer neuen Spezies wieder neu anzufangen. Nein, er hat ein anderes Königreich neben die Herrschaft der Finsternis gestellt. Und dieses Königreich finden wir schon im Alten Testament. Noah war Teil davon, Abraham, Isaak und Jakob, später das Volk Israel. Aber klar ist auch, wenn wir so das Alte Testament lesen, wenn du die Geschichten ein bisschen kennst, die Menschen, die in diesem Königreich gelebt haben, die waren oft kein Stück besser als die, die unter der Herrschaft der Finsternis standen. Die Geschichte des Alten Testaments ist eine Geschichte von Menschen, die dauerhaft versagt haben. Das Königreich Gottes war ein Reich ohne wirklichen König. Und deswegen kam Gott in diese Welt, um selbst König zu sein. Der Vater schickt seinen Sohn, um König zu sein. Und Jesus war schon König in den gut 30 Jahren, die er hier auf der Erde verbracht hat. Da hat es nur eben fast keiner mitbekommen oder keiner wahrhaben wollen. Das Reich der Finsternis hat sich aufgebäumt. Es hat sich gewehrt gegen den König, der eben nicht nur gekommen ist, um König irgendwo neben der Herrschaft der Finsternis zu sein, sondern der gekommen ist, um die Herrschaft der Finsternis zu zerstören. 30 Jahre ging ins Land und dann hing er da an einem Holzkreuz. Grausam zugerichtet wie ein Schwerverbrecher und über seinem Kopf hing dann dieses Schild, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Ja, für das Reich, für die Herrschaft der Finsternis, der ultimative Triumph durch ironische Verspottung. Das da war sein Anspruch. Aber guck mal, wie er geendet ist. 3 Tage später mussten sie feststellen, wie ungewollt wahr die Aufschrift am Kreuz war. Der König ist nicht länger tot, sondern er lebt. Und er läutet das Ende der Herrschaft der Finsternis ein. Und sein Königreich ist ein Königreich der Liebe. Wir lesen hier nicht das Reich des Sohnes Gottes oder das Reich von Jesus Christus, sondern das Reich des Sohnes seiner Liebe. Oder in anderen Übersetzungen das Reich seines geliebten Sohnes. Es ist ein Reich, was von Liebe geprägt ist, weil das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ein Verhältnis von einer Liebe ist, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und das Zweite, was dieses Reich ausmacht, ist Licht. Dort, wo jeder Mensch herkommt und viele Menschen noch sind, herrscht Finsternis. Das haben wir im ersten Punkt gesehen. Das Königreich von König Jesus ist ein Königreich des Lichts. Es steht hier so nicht explizit in Vers 13 drin, aber es wird trotzdem klar. Erstens wird es eindeutig dem Königreich der Finsternis gegenübergestellt. Und lasst uns mal gemeinsam einen Vers zurückschauen. Da heißt es in Vers 12, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen und dann im Licht. Licht ist das letzte Wort vor unserem Abschnitt. Und hier wird deutlich, das Königreich von Jesus ist ein Reich des Lichts. Liebe und Licht charakterisieren dieses Königreich. Ja, Liebe ist die Motivation, die dieses Königreich begründet hat. Es war die Liebe, die Gott zu uns Menschen hat, die ihn dazu bewogen hat, seinen Sohn in diese Welt zu schicken. Und Liebe ist auch das, was unseren Umgang untereinander im Königreich dieses Königs charakterisieren soll. Bevor du jetzt vielleicht darüber nachdenkst, wer in diesem Königreich alles das mit der Liebe nicht so lebt, wie er sollte. Es ist vor allem erstmal eine Ermahnung an dich selbst. Du solltest dir selbst an die eigene Nase packen. Ich glaube, wir alle haben da viel Nachholbedarf, diese Liebe des Königs in seinem Königreich wiederzuspiegeln. Liebe und Licht. Wir sagen ja im Volksmund manchmal, mir geht ein Licht auf. Ja, wenn wir etwas verstehen oder wenn wir eine gute Idee haben. Licht steht sinnbildlich für dieses Königreich, weil es wirklich tragfähige Antworten gibt auf die großen Fragen des Lebens. Ja, auf die Sünde und die Schuld in deinem Leben, auf Ungerechtigkeit in dieser Welt, eine Antwort auf die Frage nach Sinn in deinem Leben und eine Antwort auf die Hoffnungslosigkeit, was nach dem Tod passiert, nämlich eine Hoffnung angesichts des sicheren Todes. Und dieses Königreich hat Gott uns verheißen. Aber er hat es nicht nur uns als erwachsenen Christen verheißen, sondern auch unseren Kindern. Apostelgeschichte 2 sagt es Petrus in seiner Predigt: Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen anderen, die Gott sonst noch zum Glauben rufen wird. Und nicht nur Petrus, Jesus selbst hat dieses Königreich den Kindern zugesagt. Ja, da sind eines Tages mal Menschen zu ihm gekommen mit ihren Kindern und sie wollten, dass Jesus ihre Kinder segnet, und die Jünger haben sie weggeschickt, haben gesagt, geht weg, dafür hat Jesus keine Zeit. Und dann lesen wir in Markus Kapitel 10, Vers 14, als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Dann gibt er die Begründung, denn solcher ist das Königreich Gottes. Ich habe eben gesagt, von Natur aus ist jeder Mensch und damit auch Wiebke Teil des schlechten Königreichs, der Herrschaft der Finsternis. Aber weil sie zusammen mit ihren Geschwistern und mit anderen Kindern hier in der Gemeinde und in einer christlichen Familie aufwächst, wächst sie zumindest im Bereich des guten Königreichs auf. Und deswegen hat sie heute mit der Taufe das Zeichen dieses guten Königreichs bekommen. Und natürlich hat sie die Verantwortung, dass je älter sie wird, umso mehr anzunehmen. Aber gleichzeitig hat sie das Versprechen von Jesus und seit heute auch das Zeichen dafür. Auch für jemanden wie mich wurde das Königreich gegründet. Der Vater hat uns errettet. Aus der Finsternis heraus in sein Licht hinein. Dann bleibt eine letzte Frage, eine dritte Frage übrig. Wie hat der Vater das eigentlich gemacht? Wie hat er uns versetzt vom einen Königreich in das andere? Ja, wenn man früher aus der DDR fliehen wollte, dann musste man von Punkt A nach Punkt B kommen. Und es gab dann viele Möglichkeiten, das zu machen. Die hatten alle eine Sache gemeinsam, sie waren alle höchst riskant. Aber man konnte entweder zu Fuß eben über die Mauer klettern oder man konnte einen Tunnel graben und drunter durch. Es gibt sogar erfolgreiche Fluchtversuche mit einem Heißluftballon. Aber das alles macht hier bei diesen beiden Königreichen keinen Sinn. Wir haben es ja auch nicht mit geografischen Königreichen zu tun, die man auf einer Landkarte einzeichnen könnte. Sondern es sind unsichtbare Königreiche, geistliche Königreiche. Wie also rettet der Vater von einem in das andere Königreich? Und genau dafür hat er seinen Sohn geschickt. Ein dritter und letzter Punkt: Wodurch hat der Vater dich errettet? Antwort: durch die Erlösung in Jesus. Vers 14. In dem, also in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Es gibt viele Leute, die wie Peter Fechtner versucht haben, aus der DDR zu fliehen. Einige haben dafür wie er mit dem Leben bezahlt. Andere sind gescheitert und dafür im Gefängnis gelandet. Und manche waren eben tatsächlich erfolgreich. Aber wisst ihr, was die sicherste Variante war? Ganz legal vom Osten in den Westen zu kommen? Wenn der Westen für dich einen bestimmten Geldbetrag bezahlt hat, um dich nach Westdeutschland freizukaufen. Ja, das hat man aus Sicht der Bundesrepublik vor allem mit Menschen gemacht, die irgendwie in der DDR negativ aufgefallen sind und dann im Gefängnis waren, weil sie zum Beispiel gegen das System waren. Und dann hat man im Westen Geld in die Hand genommen und sie eben freigekauft. Und wenn man freigekauft wurde, dann ist man ganz sicher und ganz legal über die Grenze gekommen. Freiheit durch Freikaufen. Insgesamt hat Westdeutschland über 3,5 Milliarden D-Mark bezahlt, um über 33.000 Menschen freizukaufen. Und so ähnlich hat Gott es mit dir gemacht. Er hat dich aus dem Reich der Finsternis freigekauft. Ja, das biblische Wort dafür ist erlöst. Vers 14, in ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung. Nur dass der Preis dafür nicht 3,5 Milliarden D-Mark waren, sondern viel mehr. Der Vater hat den einzigen Preis bezahlt, der ausgereicht hat, nämlich sein eigener Sohn. Er hat ihn ans Kreuz schlagen lassen. Und dort hat der Sohn für dich den Preis bezahlt, durch, Gottes Wort sagt es hier in Vers 14, durch sein Blut. Kein anderer Mensch hätte den Preis bezahlen können. Zu hoch ist die Mauer unserer Schuld und unserer Sünde. Nur der starke und sündlose Sohn Gottes hatte einerseits die Kraft und andererseits die moralische Reinheit, um dich zu erlösen, um für dich den Preis zu bezahlen. Und das ist dann gleichbedeutend damit, dass deine Sünde jetzt abgegolten ist. Sie ist weg. Vers 14 am Ende, die Erlösung durch sein Blut Und dann könnte man auch sagen, das bedeutet die Vergebung der Sünden. Das ist dasselbe. Weil du erlöst bist, ist dir vergeben. Weil dir vergeben ist, weißt du, dass du erlöst bist. Jeder Mensch, der Jesus Christus glaubt, ist ein freigekaufter Mensch. Denn er gehört jetzt ganz eng zum Sohn Gottes. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Vers 14 beginnt nicht mit durch ihn oder wegen ihm haben wir die Erlösung, sondern in ihm. Ja, deswegen habe ich den dritten Punkt auch genannt. Der Vater hat dich errettet durch die Erlösung in Jesus. Der Glaube ist ein unzerstörbares Band zwischen dir und Jesus. Und er sorgt dafür, dass dir alles zugerechnet wird, was Jesus hier auf der Erde erworben hat. Du bist so sehr eins mit Jesus durch den Glauben, dass die Bibel immer wieder davon spricht, dass wir in Jesus oder in Christus sind. Sein sündloses Leben, sein erlösender Tod und dann auch seine lebensschaffende Auferstehung wird auf dich angewandt, weil du durch den Glauben mit ihm verbunden bist. Und wenn du noch nicht mit Jesus verbunden bist, wenn du immer noch Teil dieser Herrschaft der Finsternis bist, dann fang nicht an, über die Mauer zu klettern. Ja, du wirst es nicht schaffen. Die Mauer ist zu hoch. Sondern geh zu Jesus. Bei ihm findest du Erlösung. In ihm versetzt dich der Vater aus der Herrschaft der Finsternis in sein Königreich, in das Königreich der Liebe und das Königreich des Lichts. Nur durch den Glauben wirst du von der einen Seite auf die andere versetzt. Das ist ja spannend. Ich lese in letzter Zeit immer wieder Artikel von Bürgerrechtlern aus der DDR. Menschen, die ja vor 3-4 Jahrzehnten in der DDR gegen das Regime aufgestanden sind und die jetzt irgendwie ernüchtert feststellen, das wiedervereinigte Deutschland ist in verschiedenen Bereichen auf dem besten Weg, sich zu einer DDR 2.0 zu entwickeln. Ob das jetzt so ist, lassen wir mal dahingestellt sein, aber was da nicht auf jeden Fall deutlich wird, hinter der Mauer, auf der anderen Seite der Mauer, wartete damals nicht das Königreich des Lichts. Es war alles besser, zumindest vieles, aber nur in bestimmten Bereichen und es war auch längst nicht stabil. Auf die großen Fragen des Lebens hatte auch die westdeutsche Gesellschaft keine sinnstiftenden Antworten. Und diese Antworten findest du nur in dem Königreich, wo Gottes Sohn der König ist. Und wie sieht dieses Leben in diesem Königreich denn aus? Licht und Finsternis, das klingt wie ein krasser Gegensatz und das ist es auch. Wie gesagt, statt Hoffnungslosigkeit echte Hoffnung. Statt Sinnlosigkeit wirklicher Sinn. Statt Schuld Vergebung. Statt Tod Leben. Aber in einem anderen Sinn erleben wir jetzt erst einen Vorgeschmack. Ja, auch als Bürger des Königreichs von Jesus leben wir noch in dieser Welt. Ich möchte mal ein letztes Mal den Vergleich zwischen DDR und BRD bemühen. Stell dir mal vor, da ist jemand, der lebt in der DDR und er ist unbequem für das Regime. Und aus irgendeinem Grund bezahlt die BRD einen hohen Geldbetrag, um diese Person freizukaufen. Und diese Person bekommt dann neue Papiere, neue Staatsbürgerschaft, ein Zugticket in den Westen. Es gibt logistische Gründe, dass man sagt, okay, dieses Zugticket, das gilt erst in einem halben Jahr. So lange muss diese Person noch in der DDR bleiben. Und jetzt versetz dich mal in so eine Person rein. Ja, einerseits weißt du, meine Identität ist neu, meine Staatsbürgerschaft ist neu, meine Ausreise ist ganz sicher. Und auf der anderen Seite lebst du immer noch in diesem alten Land. Und in gewissem Sinn wird das Leben sogar unangenehmer. Ja, du kommst am nächsten Montag auf die Arbeit, alle wissen Bescheid. Die Regimetreuen sehen in dir den Verräter. Die Regimekritiker sind eifersüchtig. Und es sorgt für eine innere Spannung. Auf der einen Seite ist da deine neue Identität und deine hoffnungsvolle Vorfreude auf das, was kommt. Und auf der anderen Seite ist da dein harter Alltag. Und ich glaube, ganz ähnlich ist die Erfahrung von uns als Bürgern des neuen Königreichs in dieser alten Welt. Wir sind Bürger dieses Königreichs, wir sind dort hineingerettet, aber wir erleben es eben noch nicht. Dieses neue Königreich ist ein Königreich, von dem Jesus einmal sagt, es ist nicht von dieser Welt. Es lebt schon in unserer Mitte, aber wir werden es in seiner ganzen Schönheit und in seiner Vollkommenheit erst erleben, wenn Jesus wiederkommt. Und das bedeutet hier auf der Erde oft Ausgrenzung. Gottes Wort sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Es ist kein sichtbares Königreich. Wir können auch keine Mauer drum bauen, auch wenn wir das vielleicht manchmal gerne würden. Wir erleben hier, ja, einen Vorgeschmack in der Gemeinde, wo wir etwas von diesem Königreich erleben dürfen. Aber gleichzeitig bringen wir alle in diese Gemeinde die Altlasten aus dem anderen Königreich mit hinein. Das macht es auch oft herausfordernd in der Gemeinde. Und deswegen erinnere dich immer wieder als Bürger des neuen Königreichs daran, was du als Bürger dieses Königreichs alles hast. Die Erlösung, die Vergebung. Und das kann dir keiner nehmen, bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt und dann die ganze Erde zu seinem Königreich macht. Er nennt sie deswegen den neuen Himmel und die neue Erde. Und das alles, weil er diesen unfassbar hohen Preis für dich bezahlt hat. Und jetzt gehst du morgen in die neue Woche und vielleicht spürst du diesen Widerstand. Ich weiß nicht wo. Diese ernüchternde Vorläufigkeit des neuen Königreichs. Und dann möchte ich dir Mut machen, indem ich dich daran erinnern möchte, was Jesus einmal zu seinen Jüngern gesagt hat. Sie haben Ähnliches erlebt. Jesus hatte gerade ausführlich davon gesprochen, ihr werdet um eures Glaubens willen Nachteile erfahren, ihr werdet verfolgt werden. Dann hatte er davon gesprochen, dass man in dieser Welt eben Sorgen hat, verschiedene Dinge des Alltags, auch als Christ. Kein Mensch weiß, was morgen passiert. Jesus hat das alles seinen Jüngern angekündigt. Und dann hat er sie angeschaut und zu ihnen gesagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Königreich zu geben. Amen.